Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Referate vorbereiten, Interpretationen schreiben. Viele Schülerinnen und Schüler machen das, naja, nicht ganz so gerne. Praktisch, dass textgenerierende KI-Anwendungen auch hier schnell Abhilfe schaffen können. Seit nunmehr einem Jahr ist der Chatbot ChatGPT von OpenAI kostenlos zugänglich für alle. Grund genug zu fragen, wie sich der Einsatz der neuen Technologie im Handlungsfeld Schule so bewährt hat. Doris Wessels ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel. Sie forscht zu solchen Sprachmodellen im Bildungskontext und sie berät auch zum Beispiel Schulministerien zu diesem Thema. Frau Wessels, auf der einen Seite eben das große Verblüffen, auf der anderen Misstrauen und Vorbehalte. Es gibt Lehrkräfte, die haben Angst, dass Hausaufgaben nicht mehr selbst gemacht werden, dass es häufiger zu Täuschungsversuchen kommt. Wie hat sich denn die Akzeptanz von ChatGPT im Schulkontext entwickelt?
In der Tat war der Anfang mit ChatGPT, ich würde fast sagen, mehr von Sorgen gekennzeichnet als von großen Hoffnungen in diese Technologie, gerade so im Bildungsbereich. Denn aus meiner Sicht ist das schon ein Gamechanger. Das verändert einfach die Rahmenbedingungen, unter denen man lehrt und lernt, ganz, ganz deutlich. Also keine kleine Marginalie, sondern schon eine große Veränderung. Und die Art und Weise, wie wir da mit einer solchen Veränderung umgehen, die muss natürlich diskutiert werden, die muss abgestimmt werden. Und dieser Diskussionsprozess und diese Auseinandersetzung mit dieser digitalen Disruption läuft eigentlich bis heute. Aber was wir das ganze Jahr über gesehen haben, ist natürlich die Zunahme der Akzeptanz. Es gab jetzt eine Studie von der YouGov mit mehr als 700 Teilnehmern, so ab 16 bis 26, also in der Altersgruppe. Und demzufolge benutzen eben 68% ChatGPT und parallel eigentlich auch die Lehrenden. Das ist kontinuierlich gestiegen und das war natürlich auch zu erwarten.
Bei den jungen Menschen also ist die künstliche Intelligenz angekommen. Wie sieht es denn in den Klassenzimmern aus? Wird sie konkret in der Lehre eingesetzt? Was wissen Sie darüber?
Da gibt es auch Studien, jetzt sogar eine relativ neue Studie, auch veröffentlicht im Spiegel von der Phobis. Und dort wird gerade so der Deutschunterricht häufig genannt, dass es da eingesetzt wird. Wenn es um Textgenerierung geht, ist es auch nicht verwunderlich. Dann auf Platz 1 Englisch, also auch die Fremdsprachen. Die Fremdsprachen waren eigentlich vorher schon, wenn man so will, betroffen durch immer leistungsstärkere Übersetzungswerkzeuge. Dazu gehört zum Beispiel DeepL, aber eben auch Naturwissenschaften, durchaus Biologie, Sozialkunde, Geschichte. Und gerade im Deutschunterricht natürlich das Erstellen von Aufsätzen, aber auch Verbesserungsvorschläge generieren lassen, das heißt einen Text überarbeiten, Fehler korrigieren, Interpretationshilfestellung geben, sogar so etwas Schwieriges wie Metaphern zu verstehen. Auch das ist Ergebnis einer solchen Studie. Dafür wird es genutzt. Ja, und es ist eigentlich für beide Seiten, sowohl für die Lernenden wie für die Lehrenden, ein Assistenzsystem. Und jede Gruppe nutzt es halt etwas unterschiedlich. Lehrende haben dann natürlich die Unterrichtsvorbereitung eher im Blick, das heißt Arbeitsblätter generieren oder Aufgabenvorschläge entwickeln, bis hin zu Unterstützung bei Korrekturen.
Wenn man das so hört, dann stellt man sich ja die Frage, wozu überhaupt noch lernen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich auch häufig konfrontiert werde, wenn man dann alles so auflistet oder auch selber erlebt, was ein solches KI-System kann. Und wenn man dann noch die Leistungssteigerung erlebt, so über jetzt ja nun ein Jahr, dann wirft das schon Fragen auf, wohin uns diese Reise führt und welche Kompetenzen wir Menschen wirklich noch benötigen und wie wir dann in der Lehre auch diese Kompetenzen entwickeln oder fördern sollten.
An welche denken Sie denn da?
Also die Kompetenzen, die tatsächlich dieses Reproduzieren von Wissen letztlich abdecken. Man benötigt sicherlich so ein Grundlagenwissen, was man auch ad hoc nutzen kann. Aber das Ausmaß, so wie ich das früher in der Schule erlebt habe, von auswendig lernen und Wissen reproduzieren, brauchen wir sicherlich nicht mehr. Dafür brauchen wir diese digitalen Kompetenzen. Wir brauchen auch die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Situationen anzupassen, also Kreativität, analytisches, problemlösungsorientiertes Denken. Also das sind alles Kompetenzen, die an Bedeutung gewinnen.
Es gab zu Anfang ja auch viel Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit der Informationen. Also man trägt sozusagen eine Frage ein, dann spuckt das System eine Antwort aus. So ganz neutral sind diese Antworten ja nicht, denn die speisen sich ja auch aus den Texten aus dem Netz. Also zum Beispiel rassistische oder unmoralische Ansichten. Da steigen ja dann auch die Ansprüche an die Medienkompetenz.
Exakt. Und wir müssen, Sie haben das sehr schön beschrieben, wir müssen eigentlich zwei Aspekte unterscheiden. Solch ein KI-System ist darauf trainiert, Text zu produzieren. Ein solches System kann nicht sozusagen aufgrund seines Naturells unterscheiden zwischen wahr und falsch, hat dieses Bewertungssystem gar nicht, sondern ist einfach darauf trainiert, Text auf Basis von den Trainingsdaten, die es bekommen hat, zu generieren. Und es hängt natürlich ganz stark von der Qualität der Trainingsdaten ab, was dann hinterher auch bei der Textgenerierung entsteht. Aber das, was Sie zunächst beschrieben haben, sind die sogenannten Halluzinationen. Das sind einfach Aussagen oder ein Text. Wenn wir Menschen den bewerten und zu dem Entschluss kommen, das ist totaler Quatsch, ja, dann ist das nicht etwas, was ein solches KI-System absichtlich macht, um uns irgendetwas Falsches unterzujubeln, sondern es hat schlichtweg diese Unterscheidungsfähigkeit gar nicht. Und der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, das ist, sind sogenannte Verzerrungen. Das heißt, zum Beispiel bei der Bildergenerierung merkt man das sehr, sehr deutlich. Man möchte ein Bild von einem Manager generieren. Dann kommt in der Regel auf jeden Fall ein Mann heraus, häufig mit weißer Haut, also eher europäisch oder amerikanisch aussehen. Und dann spiegelt sich sehr deutlich das wieder, was in den Trainingsdaten drinsteht. Und das nennt man Bias-Problematik. Also es gibt den Gender-Bias, ne, wo typische Frauenstereotype oder auch Männerstereotype sich dann zeigen. Es gibt eben auch ein Alters, also es gibt unterschiedliche Verzerrungen, die sich dann auch leider wieder reproduzieren.
Jetzt ist es ja so, dass es auch gut wäre, die Lehrerinnen und Lehrer darin zu schulen, sie auszubilden, weiterzubilden. Passiert das in ausreichender Weise?
Also ich hatte im April bei einem Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung zum Thema ChatGPT empfohlen, dass wir eine Taskforce KI-Bildung in Deutschland aufsetzen, die sehr schnell alle Lehrenden an Schulen wie an Hochschulen oder auch anderen Bildungsbereichen updated beziehungsweise ihnen so ein grundlegendes Verständnis über diese Technologie vermittelt. Und dieser Schulungsbedarf und der Qualifizierungsbedarf für die Lehrenden, den halte ich nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Der ist in Teilen erfolgt, aber eben sehr, sehr unterschiedlich. Und eine solche Schulung ist dann auch nicht eine Einmalmaßnahme, sondern muss kontinuierlich gemacht werden, weil sich diese Technologie ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und das haben wir das ganze Jahr über gesehen. Also immer schneller, immer besser, immer leistungsfähiger, immer vielfältiger, immer mehr Anbieter.
Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel, forscht zu Sprachmodellen der künstlichen Intelligenz im Bildungsbereich. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.